Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie heute sehen, ich sitze. Und das ist eine sehr biblische Position. Und interessanterweise, ich habe diese Art und Weise des Lehrens in Russland gelernt, in Sibirien, wo in der Naturwissenschaften habe ich oft Vorträge gehalten und immer im Sitzen. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft für ältere Menschen wie mich. Unser Thema für heute Abend ist ein sehr wichtiges Thema. Das Thema der Schöpfung. Und die Worte, womit die Bibel anfängt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die sind äußerst wichtige Worte. Diese Aussage ist fundamental für unser Verständnis, unsere Welt und unseres Lebens, dass die Welt und wir Schöpfungen sind. Und dazu möchte ich den ersten Vers von Johannes Evangelium nehmen. Und hier ist eine Übersetzung, die etwas genauer ist als einige Übersetzungen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Und ohne dasselbe ist nichts geworden, was geworden ist. Und diejenigen, die etwas Griechisch können, werden unten sehen, dass ein sehr wichtiges Wort ist, egedeto, geworden. Das heißt, der Vers sagt nicht bloß, dass Gott alles gemacht hat, sondern es ist eine Aussage über Existenz. Im Anfang war das Gott, war das Wort. Das heißt, das Wort hat immer existiert. Das Universum ist geworden. Es hat nicht immer existiert. Und dieser Unterschied ist von großer Wichtigkeit. Und so kommen wir zu der Schöpfung nach der Bibel. Wie gesagt, Gott hat für immer existiert. Er war, er ist und er wird sein. Er ist ewig. Das Universum ist geworden. Es hat nicht für immer existiert. Und Gott ist weder das Universum noch dessen Erzeugnis. Man merkt in 1. Buch Mose Kapitel 1, dass Gott eine Person ist. Er ist keine Kraft. Es gibt eine Gefahr, wenn man eine sogenannte Star Wars Gott denkt. Eine Kraft, weil wir verwenden Kräfte, aber Gott ist keine Kraft, um von uns benutzt zu werden. Es ist ganz umgekehrt. Er ist der ewige Gott. Er soll uns gebrauchen. Und alsbald man heutzutage einen Schöpfer erwähnt, kommt fast direkt eine Einwand, vor allem von Richard Dawkins hier in England. Wenn man von einem Schöpfer spricht, sagt er, dann muss man die Frage stellen, wer hat denn den Schöpfer geschaffen? Und wer hat denn geschaffen, der den Schöpfer geschaffen hat? Und so unendlich rückwärts. Und das lesen wir von vielen Verfassern wie Dawkins, Singer, Krauss, Hitchens und so weiter. Und weil ich diese Einwand so oft höre von verschiedenen Quellen, möchte ich sie ein bisschen untersuchen. So, die Frage, wer hat X geschaffen, setzt voraus, dass X nicht für immer existiert hat. X ist ein geschaffenes Wesen. So, die Frage ist nur legitim für Geschaffenes. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Gott ist ewig. Daher diese Frage ist nicht an ihm anwendbar. Und das ist faszinierend. Dieser Einwand ist wirklich nicht angebracht in dieser Situation. Nun, wenn ich es mit Dawkins selbst diskutiert hat, wie man in meiner Debatte mit ihm im Internet sehen kann, er meint, dass das Universum ihn geschaffen hat. Und so ist es daher legitim, ihm dieselbe Frage zu stellen. Wer hat ihren Schöpfer geschaffen? Ich habe diese Frage schon vor fast 15 Jahren gestellt und habe bis heute keine Antwort bekommen. Und so sehen wir, dass dieser Einwand, die scheint so kräftig für manche Leute ist, überhaupt keine Einwand, weil Gott ewig ist. Er ist kein geschaffenes Wesen. Nun, wenn wir diese ganze Situation betrachten, gibt es zwei logisch getrennte Fragen vom naturwissenschaftlichen Standpunkt. Erstens, befinden sich im Universum Indizien eines genialen Entwurfs? Das ist die Frage des Designs, so genannt. Und dann die zweite Frage ist, was ist die Natur der entwerfenden Intelligenz? Und das gehört zur Religionsphilosophie. Und ich möchte ganz von vornherein meine eigene Stellungnahme erklären. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass die entwerfende Intelligenz ist der Gott der Bibel. Er ist der große Designer sozusagen. Und zweitens, als Naturwissenschaftler finde ich persönlich im Universum Indizien eines genialen Entwurfs. Das heißt, ich glaube, dass die Forschung in der Naturwissenschaft die Existenz eines intelligenten Gottes unterstützt. Und so kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage. Was sind diese Indizien überhaupt? Also, der erste Indiz ist, dass es einen Anfang gab. Die Bibel natürlich sagt das eindeutig klar. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das existiert, diese Aussage, seit Tausenden von Jahren. Aber erst neulich, interessanterweise in der Naturwissenschaft, spricht man von einem Anfang, sehr oft als Urknall beschrieben. Und dieses Wort soll keinen Mensch schrecken, weil es ist nur ein bildhaftes Etikett auf einem Geheimnis und deutet an, dass es einen Anfang gab. Hier ist eine naturwissenschaftliche Art und Weise zu behaupten, dass es einen Anfang gab. Und daher haben wir von beiden Seiten, aus der Bibel her und aus der Naturwissenschaft, die Tatsache, dass beide Seiten an eine Schöpfung glauben, an einen Anfang glauben, soll ich besser sagen. Und so möchten wir über dieses Geheimnis etwas sagen. Es ist mir klar, dass die Naturwissenschaft nicht sagen kann, was hinter dem Urknall steht oder was die Quelle der Naturgesetzen ist. Und was faszinierend ist, weil ich alt bin, weiß ich das, ist die Reaktionen damals zur Urknalltheorie. Eine Reaktion von atheistischen Wissenschaftlern. In den 60er Jahren, im letzten Jahrhundert, Sir John Maddox, er war ehemaliger Herausgeber von Natur, das ist unsere bekannteste Wissenschaftszeitung, er hat die Idee eines Anfangs für völlig inakzeptabel erklärt. Warum? Weil er einen ultimativen Ursprung unserer Welt impliziert und gab den Kreationisten ausreichende Rechtfertigung für ihre Überzeugungen. Das ist so faszinierend. Hier ist eine Gegenreaktion zur Urknalltheorie. Warum? Weil es passt so haargenau zu was die Bibel seit Jahrtausenden gesagt hat. Und viel später Stephen Hawking, der unlängst gestorben ist, sehr ehrlich hat Folgendes gesagt. Viele Menschen mögen die Vorstellung nicht, dass die Zeit einen Anfang hat. Wahrscheinlich, weil sie nach göttlichen Eingreifen riecht. Und es ist so interessant, dass Atheisten, die wollten nicht glauben, dass es einen Anfang zum Universum gab. Aber die Naturwissenschaft allmählich, aber kräftig hat sie gezwungen, daran zu glauben. Und daher heute die meisten Naturwissenschaftler glauben fest an einen Anfang zum Universum. Und wir haben jetzt eine Reaktion zur Urknalltheorie von einem gläubigen Wissenschaftler. Henry Schäfer der Dritte ist ein sehr berühmter Quantenchemiker, ist mehrmals nominiert für den Nobelpreis in Chemie. Und er schreibt, ein Schöpfer muss existieren. Die Wellen des Urknalls und die nachfolgenden wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen eindeutig auf eine Ex-Nihilo-Kreation hin, die mit den ersten paar Versen des Buches Genesis übereinstimmt. Und so kommen wir zum Schöpfungsablauf. Es ist eindeutig klar von 1. Buch Mose 1, dass Gott nicht alles auf einmal gemacht hat. Nein, es gab eine stufenweise Aufbau, die 6 Schöpfungstagen im 1. Buch Mose 1. Und wenn wir Tage sehen in einer Reihe, natürlich fragen wir nach dem Ziel dieses Aufbaus. Und zwar hat dieser Ablauf ein Ziel. Der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das ist die Spitze Gottes Schöpfung. Und so haben wir ein zielorientierter Schöpfungsakt. Wir nennen das Teleologie. Es gibt ein Ziel für Gottes Schöpfung. Und dann dieser Ablauf, diese 6 Tage kamen zu einem Ende. Gott ruhte am 7. Tag. Und das ist sehr wichtig, weil es bedeutet, dass Schöpfung als solche darf nicht mit dem Erhaltung des Alls verwechselt werden. Schöpfung, manchmal von einigen Leuten heutzutage, bedeutet nur Erhaltung. Aber die Bibel sagt zweierlei und nicht bloß eine Sache. Es sagt, dass Gott geschaffen hat als Akt in der Vergangenheit, in einem Ablauf, das zu Ende kam. Und dann nachher hat Gott das Universum durch Jesus Christus, durch das Wort Gottes erhalten. So, wir dürfen die zwei nicht verwechseln. Mehr können wir aus der Naturwissenschaft sehen. Die Bibel sagt sehr klar, dass es ein zielgerichtetes Universum ist. Und das wird bestätigt durch eine Feinabstimmung, die wir in der Naturwissenschaft finden. Zum Beispiel Sir Roger Penrose, ein Mathematiker hier in Oxford, der letztes Jahr den Nobelpreis für Physik gewonnen hat. Und er ist kein Christ, er ist Humanist, aber Atheist mehr oder weniger. Und umso interessanter ist seine Aussage. Er sagt, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu bekommen. Entropiegesetz bedeutet, dass Unordnung nimmt immer zu. Wenn man ein neues Auto kauft, dann letzten Endes wird dieses Auto wackelig und verrostet und so weiter. So, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu bekommen, muss die Genauigkeit des Schöpfers so sein, 1 zu 10 hoch 10 hoch 1, 123. Das ist eine Zahl so groß, dass wenn man eine 1 hier tat und dann 0 auf jede Elementarteilchen im All stellt, könnte man diese Zahl nicht bloß ausschreiben. So, das ist eine Feinabstimmung, die einfach unglaublich ist. Und Professor Peter Hegele in Deutschland schreibt folgendermaßen: Wenn für die Entstehung des Lebens so hochpräzise Feinabstimmungen nötig waren, dann stellen sich Fragen wie: Ist Leben doch nicht bloß ein bedeutungsloses Zufallsprodukt, sondern vielleicht beabsichtigt geplant? Und ich teile die Meinung von Professor Hegele, dass das Universum ist geplant worden. Ein bekannter Physiker, Max Tegmark aus Princeton, sieht diese Feinabstimmung. Und darf ich das deutlich sagen? Jede Naturwissenschaftler sieht diese Feinabstimmung. Und Stephen Hawking hat mal gesagt, es muss eine Erklärung geben. Tegmark sagt, diese Feinabstimmung hat zwei mögliche Erklärungen. Entweder wurde das Universum spezifisch für uns von einem Schöpfer geplant, oder es gibt ein Multiversum. John Polkinghorne, der mich Quantenmechanik gelehrt hat, hat sehr vehement die Idee eines Universums abgelehnt, im Namen der Naturwissenschaft. Und ich habe in meinem Buch über Stephen Hawking darüber ausführlicher geschrieben. Aber Arno Penzias, der diese Mikrowellenhintergrund des Urknalls gefunden hat, sagt Folgendes: Die Astronomie führt uns zu einer Singularität, zu einem aus nichts gemachten Universum mit der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben notwendig ist und der ein dahinterstehender übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Er hat für seine wissenschaftliche Arbeit den Nobelpreis für Physik erhalten. Und Paul Davis, auch ein Physiker, den ich sehr gut kenne, sagt, er ist kein Christ, aber er sagt, der Eindruck eines Entwurfs, eines Designs ist überwältigend. Und so haben wir hier auch eine Konvergenz mit dem biblischen Bericht. Es gab einen Anfang und die Schöpfung hat ein anthropisches Ziel. Biblisch formuliert heißt das, dass Gottes Ziel, eine Welt zu schaffen, war letzten Endes, die Menschen nach seinem Bilde zu schaffen. In der Naturwissenschaft kann man nur sagen, dass die Welt hat alle die Eigenschaften, die nötig sind, um Leben aller Sorten und vor allem menschliches Leben darauf zu haben. Und so die Krone der Schöpfung ist der Mensch nach dem Bild des Gottes geschaffen. Was fundamental ist für unser Verständnis von uns selbst. Jordan Peterson, der bekannte kanadische Intellektuelle, hat neulich gesagt, als er Vorträge über Genesis gehalten hat, er hat diesen Vers vorgelesen, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und er sagt, das ist der Grund, alle menschlichen Zivilisation, von Menschenrechte, von Bedeutung, von Wert der Menschen. Und wenn wir diese Statement ignorieren, dann ist es äußerst gefährlich für die Menschheit. Und so für mich heutzutage, ich betone immer wieder dieses Statement, wo unsere Werte herkommen. Das Universum zeigt die Herrlichkeit Gottes. Sie ist wunderschön und ich schaue durch mein Fernrohr in meinem Garten wunderbare Galaxien wie Andromeda und so weiter. Herrlich sind sie, aber die sind nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen. Nur die Menschen sind, und das bedeutet, meine Freunde, dass sie von mehr Wert sind als eine Galaxie. Das Alternativ zu Gottes Schöpfung ist ganz merkwürdig. Ein Universum aus nichts. Und Stephen Hawking hat versucht zu sagen, dass Gott nicht nötig war, Gott nicht existiert für ihn, er war Atheist. Und seine Erklärung, wie das Universum entstanden ist, ist folgendes. Weil es ein Gesetz wie die Schwerkraft Gravitation gibt, kann und wird sich das Universum aus dem Nichts erschaffen. Wenn ich diesen Satz zum ersten Mal sah, dachte ich, Moment mal, die Logik hier, etwas ist schiefgelaufen. Weil es ein Gesetz wie die Schwerkraft gibt, das heißt, weil es etwas gibt, wird das Universum sich selbst aus nichts schaffen. Das ist ganz komisch, nicht wahr? Weil wenn es etwas gibt, dann kann das Universum überhaupt nicht aus nichts geschaffen worden sein. Ich meine, wenn ich sage, dass X erschafft Y, das bedeutet mehr oder weniger, wenn wir X haben, dann kriegen wir Y. Aber wenn ich sage, dass X schafft sich selbst, schafft X, was soll das heißen? Meines Erachtens soll das heißen, dass Nonsens bleibt Nonsens, auch wenn Naturwissenschaftler es sagen. Eine andere Möglichkeit ist von meinem Kollegen hier in Oxford, Professor für Chemie, ein Atheist, der einmal nach einer Debatte habe ich ihn gefragt, Peter, was hat das Universum geschaffen? Er sagt, die Mathematik. Und ich muss gestehen, ich habe gelacht. Ich sagte, Peter, ich bin Mathematiker und das ist einfach Unsinn. Mathematik kann das Universum beschreiben, aber die Mathematik schafft nichts. Ich meine zum Beispiel 2 plus 2 gleich 4, aber hat das 4 Pfund in deine Tasche gestellt? Nie, weil Gesetze schaffen nichts, noch verursachen sie etwas. Ich meine zum Beispiel, die Gesetze von Newton können die Bewegung eines Balles beschreiben, aber sie bewegen den Ball nicht. Der Fußballspieler bewegt den Ball. Und sicher schaffen die Gesetze nichts. Das ist ein Fehler in Logik und auch in der Philosophie. Mathematik beschreibt, aber schafft nichts. Sehr wichtig ist es zu notieren, genau was die biblische Situation ist. Schöpfung aus nichts Physikalisches, aber nicht aus nichts. Gott ist nicht nichts. Gott ist Geist, sagt Johannes Evangelium. Er ist bei weitem nicht nichts. So, unsere Schöpfung ist von Gott aus nichts Physikalischem geschaffen, aber er hat es geschaffen. Im Anfang sagt Johannes Evangelium war das Wort. Und hier kommen wir zu der nächsten Sache, die äußerst wichtig ist. Im ersten Buch Mose, jeder Schritt, jeden Tag fängt mit der Aussage, und Gott sagte, und Gott sagte, es werde Licht, und es war Licht. Und das bedeutet, dass in einer gewissen Hinsicht packt 1. Buch Mose Johannes 1 auch. Dieses Universum ist von dem Wort Gottes geschaffen. Nun, als ich in Cardiff Mathematik gelehrt habe, gab es einen sehr bekannten Astrophysiker. Er heißt Chandra Wickramasinghe. Und er hat mit Sir Fred Hoyle, ein sehr bekannter Astrophysiker in Cambridge, gearbeitet. Und eines Tages, Wickramasinghe kam von Amerika zurück und wir hatten ein Gespräch über Leute, die an die Bibel glaubten. Und er hat festgestellt, dass ich die Bibel glaube. Und er sagte, aber das ist doch unmöglich. Und er hat mich gebeten, in seinem Zimmer zu beweisen, dass die Bibel vernünftig war. Und so habe ich auf seine Tafel geschrieben. Und Gott sagte, es werde Licht. Und er fing an zu lachen und sagte, sieh, du bist total naiv, John. Bedeutet das, dass Gott Lungen hat und Stimmbänder und so weiter? Und ich sagte, Chandra, du bist naiv. Ich werde es anders schreiben. Und so habe ich einen zweiten Satz geschrieben. Im Anfang war das Wort. Und er sagte, was soll das bedeuten? Und ich sagte, in Griechisch heißt das Logos. Und damals war von den Stoikern dieses Wort verwendet, um das rationale Prinzip hinter dem Universum zu beschreiben. Und dann hat Johannes in seinem Evangelium viel mehr Inhalt in dieses Wort eingestellt. Das Wort ist Gott, das ist die christliche Auffassung. Und dieser Begriff Logos heißt Logik, es heißt Befehl, es heißt Information. Und er sagte, Moment mal, was hast du dort gesagt? Information? Hat die Bibel den Begriff von Information? Und ich sage, so sieht es aus. Chandra, wir leben im Informationszeitalter. Und daher, diese Aussage, und Gott sagte, bedeutet die Schritt-für-Schritt-Eingabe von Information und wirkende Energie von außerhalb eines Systems, außerhalb des Alls. Und das ist so wichtig. Warum? Weil es total gegen ein blinde, ungestörten Evolutionsprozess. Dieses All und das Leben selbst ist Ergebnis von Worteingabe, von Intellekt, von dem Sinn Gottes sozusagen. Das total Gegenteil von einem blinden, ungesteuerten Evolutionsprozess. Und das ist der Grund, darf ich sagen, warum ich mein neues Buch Cosmic Chemistry, Do God and Science Mix, kosmische Chemie, mischen sich Gott und Naturwissenschaft. Weil ich sehe das als der Kernpunkt der modernen Debatte. Wenn wir eine lebendige Zelle nehmen, sie ist äußerst kompliziert. Und im Herzen einer lebendigen Zelle ist die DNS-Molekül. Und die Komplexität der Zelle ist überwältigend. 10 Billionen Zellen hat unser menschlicher Körper. Und jede Zelle enthält eine Datenbank, die größer ist als die gesamte Encyclopedia Britannica oder Duden. Einfach unwahrscheinlich, aber wahr. Und was dort sehr wichtig ist, ist die sprachähnliche Natur des DNS-Codes mit vier chemischen Buchstaben A, G, C und T. Und das ist fundamental zu leben, aber das Leben ist mehr als die darin enthaltene digitale Information. Und Francis Collins, ein Christ, der war der ehemalige Direktor des Human Genome Projektes. Und als er die Entzifferung des menschlichen Genoms zu Ende gebracht hat, hat er Folgendes im Fernsehübertragung gesagt: Es ist für mich demütigend und ehrfurchterbietend zu erkennen, dass wir den ersten Blick auf unser eigenes Lehrbuch geworfen haben, das zuvor nur Gott bekannt hat. Und James Tour, ein guter Freund von mir und ein Weltklasse-Chemiker, er hat drei Lehrstühle auf einmal in Rice-Universität, weltberühmt, fast 1000 wissenschaftliche Arbeiten und überzeugender Christ. Er schreibt: Nach dem, was wir über Chemie wissen, sollte Leben nirgendwo im Universum existieren. Die Allgegenwart des Lebens auf diesem Planeten ist absolut bizarr. Und die Leblosigkeit auf anderen Planeten macht chemisch keinen Sinn. Und so entsteht die Frage: Ist die Existenz genetischer Information und lebendiger Informationsprozessoren allein durch ungeplante und gesteuerte natürliche Prozesse zu erklären? Also, Zufall reicht nicht aus. Auch Dawkins hat das sehr deutlich gesagt. Man braucht kein Mathematiker zu sein, um sich ausrechnen zu können, dass es von jetzt bis in die Unendlichkeit dauern würde, bis sich ein Auge oder ein Hämoglobinmolekül durch puren Wirren Zufall sich selbst zusammenstellen würde. Zufall reicht nicht aus. Er meint, dass die Naturgesetze und so weiter durch Evolutionsvorgänge ausreichen. Aber es gibt ein Problem hier. Die Naturgesetze reichen auch nicht aus. Und Paul Davis, der Physiker, nicht Christ, schreibt, es wird oft gesagt, dass das Leben in die physikalischen Gesetze eingeschrieben sei. Nein, so ist es nicht. Genauso wenig wie Häuser oder Fernseher. Das Leben ist mit diesen Gesetzen konform, aber sie alleine können nicht erklären, wie es zustande kommt. Ein Naturgesetz, wie wir es kennen und leben, kann keine biologische oder irgendwelche Information erzeugen. Normale Gesetze wandeln Eingangsdaten in Ausgangsdaten um. Sie können Information verarbeiten, aber diese nicht erzeugen. Information ist der Kernbegriff hier. Und ich finde es äußerst interessant und wichtig, dass Information unsichtbar ist. Nicht bloß unsichtbar, sondern Information ist auch kein Material. Und wir finden in der Bibel eine faszinierende Aussage. In Hebräerbrief wir lesen: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das ist faszinierend, wenn wir daran denken, dass, dass vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, in der Bibel. Und ich habe manchen Naturwissenschaftlern gesagt, wenn die Bibel so primitiv ist, wie Sie meinen, wie ist es, dass die Leute damals verstanden haben, dass Information unsichtbar ist? Gestern in meinem Vortrag habe ich eine Illustration benutzt von einer Speisekarte und habe gesagt, dass wenn wir nur ein Wort sehen, Apfel mit 5 Buchstaben, erkennen wir sofort, dass es dahinter Intelligenz steht. Und umso mehr hinter DNS 3,4 Billionen chemische Buchstaben. Wenn wir genau dasselbe Argument verwenden als mit dem Wort Apfel, würden wir sofort sagen Prozessor und Intelligenz. Und Dr. Stephen Meyer, der darüber ein faszinierendes Buch geschrieben hat, schreibt folgendermaßen: DNS impliziert nicht die Notwendigkeit eines intelligenten Designers, da sie einige Ähnlichkeiten mit einem Softwareprogramm oder einer menschlichen Sprache aufweist. Sie impliziert die Notwendigkeit eines intelligenten Designers, weil sie ein identisches Merkmal besitzt, nämlich Informationsinhalte, die intelligent gestaltete menschliche Texte und Computersprachen besitzen. Es ist genau dieselbe Sache. Aber sofort kommt ein Rieseneinwand. Herr Lennox, damit haben Sie eine Grenze überschritten. Sie haben das Übernatürliche und sogar Wunder eingeführt. Und Mensch, Wunder sind heutzutage naturwissenschaftlich unmöglich. Und daher müssen wir zu diesem wichtigen Punkt in Vortrag 4 kommen. Aber für heute, der Rückschluss auf einen genialen Entwurf fußt auf zunehmendem Wissen. Manche Leute meinen, dass ich und andere Christen glauben an Gott als ein sogenannter Lückenbüßer. Das können wir nicht erklären, so wir sagen, Gott hat es gemacht. Nein, nein, nein. Das Postulat eines intelligenten Ursache als Inferenz zur besten Erklärung. Das heißt, wenn ich das Wort über eine Tür Exit sehe, weiß ich genau, obwohl materiellen Prozessen damit verbunden sind, dass eine Intelligenz dahinter steht. Ich sage nicht, dass diese Intelligenz ein Lückenbüßer ist, sondern dass die Situation, die Tatsache, dass dieses Wort Exit enthält Information, bedeutet, dass eine Intelligenz dahinter stehen muss. Daher ist das eine Inferenz zur besten Erklärung oder philosophisch gesagt eine Abduktion. Und das bedeutet, dass ich mit Zuversicht Ihnen sage, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber als Nachwort möchte ich etwas Persönliches sagen. Vor 53 Jahren habe ich geheiratet. Und als wir dort in Cambridge in der Gemeinde waren, der Pastor hat den ersten Vers von 1. Mose gelesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann hat er die 3 Worte ausgewählt, im Anfang Gott. Und er sagte, John, Sally, meine Frau heißt Sally, heute ist ein Anfang, Heirat, im Anfang Gott. Es werden Anfänge geben in der Zukunft, ein neuer Job, im Anfang Gott. Vielleicht kommen Kinder, im Anfang Gott. Und bei jedem neuen Anfang, bitte vergisst ihr nie, im Anfang Gott. Ich habe es nie vergessen. Der Mann hat keine Ahnung, dass während meines Lebens musste ich sozusagen diese biblische Aussage vor einem riesigen Publikum verteidigen, im Anfang Gott aus der Sicht der Naturwissenschaft. Aber auf der persönlichen Ebene ist diese Aussage von äußerst Wichtigkeit zu mir und meiner Frau. Und ich habe es mit vielen Leuten verteilt. Im Anfang Gott. Und wenn wir nur das aus diesem Vortrag heute Abend lernen, werden wir sehr viel gelernt haben, weil alle von uns stehen vor neuen Anfängen. Morgen ist ein neuer Anfang. Für Sie vielleicht ein neuer Job oder eine neue Situation, vielleicht kritisch, vielleicht schwierig. Im Anfang Gott. Und ich bete für Sie, dass Sie alle wirklich das nicht nur naturwissenschaftlich verstehen, sondern persönlich zu Ihnen selbst nehmen, in Anfang Gott. Weil der Schöpfer, der das alles geschaffen hat, das Wort Gottes, es gibt noch mehr. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und was so zentral ist für mein Leben, ist, dass das Wort Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Er ist der Schöpfer Mensch geworden, um uns Menschen zu retten durch seinen Tod und Auferstehung. Und es ist wunderbar zu wissen, dass jeder, der bereit ist, seine Sünde zu bekennen und Buße zu tun, und ihn als Herr und Heiland zu akzeptieren, wie ich vor vielen Jahren getan habe, wird durch ihn Vergebung bekommen, wird Friede mit Gott bekommen, wird ein neues Leben bekommen, wird den besten Anfang von allen bekommen, wenn er ein neues Leben mit Christus beginnt. Herzlichen Dank für das Zuschauen heute Abend. Gott segne Sie. Gute Nacht.
Ja, genau das ist unser Anliegen, auch mit diesen Themenabenden, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Vielen Dank, Professor Lennox, für den guten Vortrag, aber auch nochmal für die klare Einladung am Ende des Vortrags. Das schätzen wir sehr und genau das ist auch unser Anliegen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass so manch eine Person entweder hier im Raum ist oder auch vor dem Livestream und sich noch gewisse Fragen stellt. Und vielleicht sind das sogar Fragen in ihrem Leben, die für sie ein Hindernis darstellen, zum echten Glauben an Jesus Christus zu kommen. Unter anderem machen wir genau deswegen auch im Anschluss diese Q&A-Zeit. Mein Name ist André Tövs und ich freue mich jetzt auch, Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben, beziehungsweise bei Slido, nun an Professor John Lennox weiterzuleiten, der uns nun auch live zugeschaltet ist aus Oxford. Professor Lennox, einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Geht es Ihnen gut?
Ja, danke schön.
Das freut uns. Ja, es sind heute auch wieder sehr viele Fragen reingekommen. Nochmal viel mehr als gestern. Das mag vielleicht auch mit dem heiß debattierten Thema zusammenhängen. Ich bitte um Verständnis, auch gerade an alle Zuschauer, die fleißig Fragen gestellt haben. Ich konnte bei weitem nicht alle Fragen reinnehmen. Und auch die Fragen, die ich hier zugelassen habe, sind wahrscheinlich viel zu viel für die heutige Q&A-Zeit. Dennoch können wir ja auch gerade die Fragen stellen, die am meisten geliked wurden. Und ich würde vorschlagen, wir warten nicht lange, wir starten direkt mit der Q&A-Zeit. Professor Lennox, die erste Frage bezieht sich auf das Alter der Erde. Kann das Alter der Erde naturwissenschaftlich belegt werden? Und eine andere Frage, die damit auch direkt verbunden ist, wie bewerten Sie die C14-Methode zur Berechnung des Alters von beispielsweise Fossilien?
Also, herzlichen Dank für diese Frage. Ich bin immer fasziniert, dass diese Frage so oft kommt. Und ich werde erklären, warum. Weil meines Erachtens sagt die Bibel relativ wenig über diese Frage. Ich möchte zunächst mal betonen, dass die wichtigsten Sachen sind, was die Bibel betont. Erstens, dass es eine Schöpfung gab. Zweitens, dass diese Schöpfung ist durch das Wort Gottes entstanden und nicht durch zufällige oder auch noch gesetzmäßige Prozesse, sondern durch Eingabe des Wortes Gottes, Information und Energie, die von außen kommt. Und ich sage das vorher, weil sehr oft, wenn man über dieses Thema, die leider ein bisschen heiß ist, dass man vergisst, dass die Hauptbetonung im 1. Buch Mose und im Johannesevangelium ist, Tatsache, es gab eine Schöpfung. Zweitens, diese Schöpfung ist nicht von sich selbst entstanden. Drittens, dass das Wort Gottes die zentrale Rolle hat. Also dann, wir kommen zu der Frage. Und die zweite Bemerkung hier ist folgendes. Man merkt in der Welt unter überzeugte, gläubige Menschen, die voll die Inspiration der Heiligen Schrift akzeptieren, wie mich zum Beispiel, die sind einig über die Grundtatsachen. Erstens, Gott ist der Schöpfer. Zweitens, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist auf einem Kreuz gestorben für unsere Sünden. Er ist auferweckt worden aus den Toten. Er ist in den Himmel hinaufgefahren und er wird wiederkommen. Die akzeptieren all das, aber wenn es zu der Interpretation von Genesis Kapitel 1, es gibt Unterschiede. Und das zeigt mir, dass es Raum für Unterschiede gibt. Und es ist schade, wenn überzeugte Christen gegeneinander kämpfen über diese Dinge, weil die Welt schaut an und denkt, dass diese Leute einfach verrückt sind. Und so, was ich zu sagen habe, ich habe sehr viel in diese Thematik geforscht, einfach weil so viele junge Leute haben Schwierigkeiten in diese Richtung. Und vielleicht die erste Sache ist, und Sie werden das gemerkt haben während des Vortrags heute Abend, dass ich habe wie gebeten auf die naturwissenschaftliche Seite konzentriert. Ich habe relativ wenig über die biblische Seite und ich wünschte mir noch einen Vortrag zu haben über die biblische Seite, weil sie genauso wichtig ist. Und ich habe ein Buch darüber geschrieben, wenn ich das erwähnen darf, 7 Tage, das Universum und Naturwissenschaft. Und ich kann nur heute Abend ein paar Dinge sagen. Nun, von Standpunkt der Naturwissenschaft heutzutage, obwohl die Naturwissenschaft ändert sich, die Erde ist sehr alt, ungefähr 13,4 Billionen Jahre, obwohl das ändert sich von Jahr zu Jahr. Und wenn es zu der Bibel kommt, sehen wir einen Bericht von 7 Tage. Und meine erste Bemerkung ist eine Bemerkung über Grammatik. Und wenn das Ihnen nicht interessiert, bitte schlafen Sie direkt ein. Und ich werde sagen, wenn Sie wieder aufwachen dürfen. Aber interessanterweise in der Text von Genesis 1, wir haben eine einfache Struktur. Die ersten 2 Verse, Schöpfung des Himmels und der Erde. Dann bekommen wir die 6 Tage der Schöpfung. Und dann ruht Gott am 7. Tag. Und was so interessant ist, und ich habe das gecheckt mit dem Professor für Hebräisch, sowohl in Cambridge als auch in Oxford, sodass wir wirklich feststellen, dass keine Konkurrenz darüber gibt, dass diese ersten 2 Verse, das Wort Schuf, steht im Hebräischen im perfekten Tempus. Und ich zitiere von einem Übersetzer von der maßgebende englische Übersetzung von Genesis. Er schreibt, dass der normale Gebrauch des Perfektes ganz am Anfang einer Perikope besteht darin, ein Ereignis zu bezeichnen, das sich ereignet hat, bevor die Handlung in Gang kommt. Und in diesem Fall, die Handlung ist die 6-Tage-Bericht. Und dieser 6-Tage-Bericht ist in einem Erzählform, ein anderer Tempus Imperfekt. Und das bedeutet einfach von der Grammatik her, dass, und es ist interessant zu merken, ich habe es schon längst gemerkt, dass Genesis fängt nicht an mit Tag 1, Gott schuf Himmel und Erde, sondern Tag 1 ist später. Und was diese Grammatiker sagen, was immer von Wert das ist, ist, dass die Erschaffung der Welt fand statt in einer Zeit bevor die Reihenfolge der 6 Tage. Also, wenn ich das sehe, das bedeutet zuerst, dass ganz abgesehen von der Art und Weise, wie wir die 6 Tage interpretieren, man kann nicht sagen, dass sie gleichzustellen sind mit dem Anfang des Universums. Und das heißt, wie ich gesagt habe, dass die Bibel vielleicht nichts zu sagen hat eigentlich über das Alter der Erde. Und so sehe ich, dass das keine Sache ist, worüber wir uns kämpfen müssen. Aber ich betone, das bedeutet nicht, dass auch wenn die Naturwissenschaft die Wahrheit sagt, dass das bedeutet, dass Prozesse der natürliche Prozesse, evolutionsartig und so weiter, können Leben schaffen oder Leben in Entwicklung auf allen Niveaus bringen. Das glaube ich absolut nicht, nicht bloß als Christ, sondern als Naturwissenschaftler. Und über die Datierung bin ich kein Experte. Und man müsste wirklich jemand, der Experte ist, darüber zu sprechen. Das ist ein Sonderthema. Aber ich möchte betonen, dass was wir in der Bibel haben, und wenn ich noch eine Minute, das ist ein sehr langes Thema, aber ich möchte zweierlei betonen, die sehr wichtig sind aus dem biblischen Text. Darf ich das?
Gerne.
Ja, es gibt 2 Tage, wo Gott mehrmals spricht. Und ich hoffe, dass alle das gemerkt haben. 2 Tage, Tag 3 und Tag 6. Und an Tag 3, Gott spricht. Und dann zwischen der Existenz von Nicht-Lebendem und Leben stehen die Worte und Gott sagte. Und das bedeutet nach der Bibel, dass es gibt keine Brücke zwischen nicht lebendigem Material und lebendigem Wesen ohne die Worte und Gott sagte. Das ist das Gegenteil von einem Evolutionsprozess. Tag 6, zwischen der Existenz von Tieren und Menschen stehen die Worte und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Also, es gibt keine Brücke vom Tierreich zum Menschenreich durch einen Evolutionsvorgang. Es steht dort eine Injektion von Gottes Wort. Und das ist für mich absolut maßgebend, dass die biblische Lehre, soweit ich feststellen kann, und ich habe mein neues Buch, hat sehr viel darüber zu sagen. Es ist eine komplizierte Sache, aber für mich, wenn ich zurückstehe, sehe ich Folgendes. Eingabe vom Wort Gottes ist äußerst wichtig. Und Eingabe von Gottes Wort kommt sicher mehrmals, nicht so oft, aber kritisch zwischen Nichtlebendem und Lebendem und zwischen Tieren und Menschen. Und davon gehe ich aus. Und obwohl ich kann das heute Abend nicht wirklich nicht belegen. Ich sehe keine echte, kräftige naturwissenschaftliche Aussage, die diese biblische Aussage widerspricht. Nun, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage halbwegs beantwortet habe, aber ich habe wenigstens ein paar Impulse gegeben.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Impulse. In Bezug auf die Datierung haben Sie gesagt, da sind Sie kein Experte. Hätten Sie vielleicht aus dem Stegreif die ein oder andere Empfehlung, Literaturempfehlung für die Leute, die sich auch besonders dafür interessieren? Oder fällt es schwer, jetzt aus dem Stegreif das ein oder andere Buch, das möglicherweise sogar in Deutsch erhältlich ist, zu empfehlen?
Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil die neuesten Literatur kenne ich nicht so sehr gut. Und ich habe versucht, wenn ich das noch sagen darf, selber ein bisschen darüber zu schreiben. Aber wirklich, es wäre viel besser, wenn eure deutschen Experten darüber kommentieren würden.
Dankeschön. Das könnte wahrscheinlich Reinhard Juncker sein und andere. Ja,
absolut. Diese Quelle hat sehr viel Gutes zu sagen.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir gerade auch schon über die Tage gesprochen. Sie haben das Thema auch eröffnet. Und eine Frage, die natürlich auch an so einem Abend kommen muss und die auch häufig kam, ist die Frage, waren es bei der Schöpfung 24-Stunden-Tage? Oder ist dies nicht wörtlich zu verstehen? Für Gott sind, also in Klammern, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist natürlich eine brennende Frage. Sie wissen vermutlich, wie wir darüber denken, aber unsere Meinung interessiert Sie auch. Ja, Ihre Meinung interessiert uns, genau, so rum.
Also gut, keine Dogmatik hier. Ich meine, Interpretation ist eine Sache, wo ich betone immer, ich glaube, dass was die Bibel sagt, wahr ist. Aber bitte, denkt nicht, dass meine Interpretation inspiriert ist. Aber das gesagt, möchte ich sagen, ja, Sie haben das Wort wörtlich erwähnt. Und soweit ich feststellen kann, gibt es 4 wörtliche Bedeutungen vom Wort Tag in den ersten 2 Kapiteln von Genesis. Erstens, lasst uns kurz dadurch gehen. Sie haben 24 Stunden Tagen erwähnt. Die erste Erwähnung des Wortes Tages in 1. Buch Mose 1 ist folgendes. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Also dieses Wort Tag ist nicht 24 Stunden, es ist weniger. 12 Stunden mehr oder weniger. Das Licht Tag, Finsternis Nacht, auch 12 Stunden mehr oder weniger. Und so müssen wir vorsichtig sein. Ich höre oft Leute, die sagen, also wir müssen dieses Wort wortwörtlich nehmen, okay, und es bedeutet 24 Stunden. Aber die erste Erwähnung ist nicht 24 Stunden. Also zweitens haben wir und es würde Abend und es würde Morgen ein Tag. Und soweit ich feststellen kann, die jüdische Leute, die Experten, denken, dass das eine jüdische Art der Beschreibung eines normalen 24-Stunden-Tag ist. So, das ist die zweite wortwörtliche Bedeutung. Aber dann haben wir Nummer 3, Gott ruhte am 7. Tag. Interessanterweise lesen wir dort nicht, es würde Abend und Morgen 7. Tag. Nein, diese Aussage dort fehlt. Und durch die ganze Geschichte haben die Experten darüber nachgedacht, was soll das heißen? Gottes Ruhe am 7. Tag in dieser Reihenfolge dauert für die meisten Theologen und Gläubigen immer noch an. Das heißt, er hat nie wieder angefangen, wieder eine Schöpfung zu machen, eine physikalische Schöpfung, sondern er hat von seinem Werk geruht und sein Sabbatruhe dauert noch an, sodass im Neuen Testament haben wir eine Interpretation der Sabbatruhe als Prinzip des Evangeliums selbst. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip für mich. Wenn wir zu der Schöpfung kommen, Gott hat alles gemacht und er hat geruht. Das Werk ist vollendet. Und wenn es zum Evangelium kommt, es ist genau dasselbe. Gott hat das Werk gemacht durch Jesus Christus und unsere Aufgabe ist, nicht das Werk der Errettung selber zu machen, sondern in seinem Werk zu ruhen. Es ist ein Grundprinzip jetzt des Evangeliums. Und so es scheint mir, dass die meisten, die ich treffe, glauben, dass diese Gottesruhe von der Schöpfung war nicht bloß 24 Stunden, dauert noch an. Und der Hinweis dafür ist das Fehlen von dieser, es wurde Morgen und Abend, siebter Tag. Aber dann nochmals in Kapitel 2 am Anfang heißt es in einiger Übersetzungen, an dem Tag, wo Gott Himmel und Erde schuf. Oder in anderen Übersetzungen, wann Gott Himmel und Erde schuf. Dort ist das Wort Yom immer wieder. Aber es bedeutet einfach eine unbestimmte Zeit. Wann? Und wir verwenden das bestimmt in Englisch. Wir tun das, ich könnte sagen, in meinem jüngeren Tag in Cambridge müssten wir um 10 Uhr im College sein. Das war kein bestimmter Tag, das war jeden Tag. Das heißt, hier haben wir vier möglicherweise wortwörtliche, alle wortwörtlich, aber unterschiedliche Bedeutungen für ein und einzigen Wort Yom. Und das bedeutet, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil hier der Text ist ganz kompliziert und wir brauchen Acht darauf zu geben. Nun, ich muss noch ein paar Minuten nehmen, wenn ich darf, weil die Sache wird noch interessanter, wenn wir den Text genau lesen. Ich weiß nicht, wie es steht in euren Bibeln. Der erste Tag, der zweite Tag, der und so weiter. Also, Hebräisch hat ein Artikel, ha, der. Und interessanterweise im Urtext fehlt dieser Artikel, aber fehlt nur für die ersten fünf Tage. Das ist sehr interessant, weil im Text von 1. Mose 1, es ist nicht der erste Tage, sondern entweder ein erster Tag oder einfach erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, der sechste Tag, der siebte Tag. Das ist nicht die normale Art und Weise, wie man die Tage einer einzigen Woche beschreibt. Entweder alle fehlende Artikel oder alle benutzende Artikel. Und wenn man darüber nachdenkt, und ich habe das diskutiert mit hebräischen Experten, das öffnet einige Möglichkeiten, die vielleicht manche Leute ein bisschen überraschen wird. Erstens, nehmen wir an, dass diese Tage sind, wie es heißt, Schöpfungstage. Gott sprach. Wie lange hat das dauern müssen? Ich würde sagen, wahrscheinlich sehr kurz. Bestimmt innerhalb von 24 Stunden. So, hier ist eine andere Möglichkeit. Und bitte schießen Sie mich nicht für diesen Vorschlag. Aber es hat mir geholfen. Hier ist eine Möglichkeit, dass die Tage 24 Tage sind, aber nicht in einer einzigen Woche. Ein erster Tag, Gott schuf. Und dann ein zweiter Schöpfungstag, wo er noch etwas geschaffen hat, aber nicht notwendigerweise der nächste Tag sozusagen. So, wir haben eine Reihenfolge von Schöpfungsakten und was wichtig sind, sie sind die Zeiten sozusagen, Zeiten, wo Gott seine Information und wirkende Energie durch sein Wort eingegeben hat, aber nicht notwendigerweise in einer einzigen Erdwoche. Also das ist nur eine Möglichkeit. Und wenn man sagt, aber Mensch, die Leute damals hätten nie daran gedacht. Ja, das ist sicher der Fall. Aber wenn wir zu einer anderen Überlegung kommen, diese andere Überlegung ist, dass zum Beispiel, wenn wir dieses Gespräch gehabt hatten, 500 Jahre früher in der Geschichte, Ihre erste Frage wäre, Herr Lennox, was denken Sie über diese ketzerische Mensch Galileo, der schlägt vor, dass die Erde sich nicht bewegt? Und ich müsste damals sagen, okay, hier ist ein Problem, weil die Bibel scheint zu bestätigen, dass die Erde sich nicht bewegt. Gott hat die Erde so auf Säulen festgestellt, heißt es in den Psalmen, dass sie nicht bewegt. So klar, in der Bibel, die Erde bewegt sich nicht. Aber ich treffe kaum einen Christ heute, der meint, dass die Erde sich nicht bewegt. Wie ist es dazu gekommen? Weil wir haben gesehen, dass diese Idee, dass es nicht bewegt im physikalischen Sinn, ist nicht notwendigerweise der Fall. Und so, es ist etwas komplizierter zu sehen, diese nicht bewegt als eine Art von Gott geschaffene Stabilität. Aber das ist eigentlich offensichtlich der Fall. Und kein Christ hat Schwierigkeiten damit. Das heißt, dass wir sehen, dass es möglich ist, die Bibel so auszulegen und sagen, die Erde bewegt sich nicht. Punkt aus. Es ist auch möglich zu sagen, Gott hat alles geschaffen in einer Woche. Es ist möglich. Aber ist es notwendig? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wenn es nicht nötig ist, dann können wir vermeiden, viele Einwände zum Evangelium selbst, wo die Leute nicht bereit sind, uns ernst zu nehmen, weil es scheint so zu kollidieren mit, was die Naturwissenschaft uns sagt. Das bedeutet nicht, dass wir machen die Naturwissenschaft primär. Ich glaube an die Auferstehung Jesus. Die atheistische Naturwissenschaft sagt nein, aber ich werde dagegen kämpfen. Aber ich komme zurück zu, was ich am Anfang sagte. Und das ist, unter gläubige Leute, die voll an Inspiration der Schrift glauben, an einen Schöpfer und so weiter. Es gibt Meinungsunterschiede über die Frage der Tage. Und das sagt zu mir, Vorsicht, Mensch, es ist ganz möglich, dass du diese Sache nicht vollkommen verstehst. Und sehr interessanterweise, die Tage werden nicht im Neuen Testament erwähnt, es sei denn, dass man zitiert den Vers, den sie zitiert haben. Ein Tag ist mit dem Herrn wie 1000 Jahre. Das ist eine andere mögliche Auslegung. Aber für mich persönlich, diese Idee, dass es doch vielleicht Tage sind wie mit Morgen und Abend, aber die getrennt sind, die sind Schöpfungstage, nicht normale Tage. Und der Artikel, der 6., der 7. sind dort, weil diese sind die zwei wichtigsten Tage. Das heißt Erschaffung des Menschen und Gottes Ruhe. Vielleicht möchte man mich jetzt schießen.
Nein, das möchten wir ganz sicherlich nicht. Auch wenn es jetzt sicherlich noch spannend wäre, die Begründung des Sabbatsgebots im Dekalog mit anzuführen. Aber ich glaube, das wird jetzt hier zu weit führen, weil uns die Zeit auch wegläuft.
Das ist okay. Diese Frage ist sehr
ich wollte das Fass nicht öffnen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Frage so ausführlich zu beantworten.
Zwei Sätze darüber.
Okay.
Manche Leute meinen, im Dekalog sehen wir, in 6 Tagen Gott hat Erde und Himmel geschaffen. hat geschaffen. Und so haben wir ein Modell hier für die Arbeitswoche. Aber ich wünschte, wir könnten eine direkte Linie zwischen der Schöpfungswoche und unserer Woche. Weil nach dem Ende der Schöpfungswoche hat Gott für immer geruht. Ich bin sehr dafür. Nach meiner ersten Arbeitswoche kann ich für immer Ruhe, wirklich, und in Pension gehen. Nein, das zeigt mir, dass die Schöpfungswoche würde nie wiederholt. Unsere Woche wird wiederholt. Ein ist ein Modell für den anderen, aber nicht, dass wir wortwörtlich meinen, dass alle gleich ist. Nein, Gott hat Dinge getan als Arbeiter, als Schöpfer, die wir nie tun können. Aber das ist ein sehr kurzer Impuls dort.
Dankeschön. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine weitere Frage, die sicherlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene beschäftigt, ist die Frage mit den Dinosauriern. Und vielleicht schaffen Sie das ja, wenn es geht, es ganz, ganz kurz zu beantworten. Haben die Menschen bis Noah mit Dinosauriern zusammengelebt? Was denken Sie? Und eine andere Frage, die in dieselbe Richtung gehen: Wie können die vielen Funde von Dinosauriern und anderen Urtieren mit der Bibel zusammenpassen? Ganz kurz und bündig, wenn es möglich ist.
Ja, wirklich, hier bin ich überfragt. Ich habe so wenig Experteninformation darüber. Ich kann nur sehen, wir haben diese Fossilien, man kann hören, was die Datierung ist und so weiter und so fort. Aber wo sie einzustellen sind in der biblischen Geschichte, ich weiß nicht. Ich meine, die Sache ist, dass wir sehr wenig Information haben. Und wenn es wahr ist, was ich vorhin gesagt habe, dass es Zeitspannen und vielleicht lange Zeitspannen zwischen den Tagen, dann das gibt Raum für die Erschaffung von alle Sorten von Tieren und so weiter und so fort. Und das hat vielleicht Folgen, aber ich bin nicht sicher genug, um mich zu äußern. Und übrigens, es ist sehr gut, dass die Leute nicht mein Wort dafür nehmen. Wenn es wenig Information gibt, dann können wir gerne spekulieren. Aber Spekulation kann gefährlich sein, kann interessant sein, kann gut sein. Aber ich bin nicht bereit, dogmatisch darüber zu äußern, weil die Grundfrage, die ich versucht habe zu beantworten, was meine Meinung ist, ist, dass die Alter der Erde ist wenig, wenn überhaupt, in der Bibel diskutiert. Und so der Raum für sehr viel existiert. Und soweit ich es sehe, sowohl als Christ und Naturwissenschaftler, es ist möglich, aber nicht nötig, an eine junge Erde zu glauben. Und viele dieser Probleme verschwinden sofort, wenn man nicht an eine junge Erde glaubt. Es gibt andere Probleme. Die Sache ist voll mit Problemen. Aber hier stehe ich wie Martin Luther. Ich glaube fest an die Inspiration von 1. Buch Mose Kapitel 1. Aber ich sage nicht, dass ich alles verstehe. Mit zunehmendem Alter und hoffentlich ein bisschen zunehmender Demut sehe ich, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als ich früher in meinem Leben gedacht hätte. Aber das ändert meine Überzeugung der Inspiration überhaupt nicht.
Dankeschön. Schließen wir mit einer kurzen persönlichen Frage noch. Was macht es für Sie persönlich für einen Unterschied, zu wissen, daran zu glauben, es gibt einen Gott, der mich geschaffen hat und ich bin nicht einfach nur ein Produkt des Zufalls? Vielleicht ein ganz kurzes Statement zum Abschied des heutigen Abends.
Das ist die beste Frage von heute Abend, weil das ist kritisch. Das ist die Quelle meines Wertes. Das ist die Quelle meines Sinnes, dass ich von Gott geschaffen bin,
nach seinem Bild. Das ist einfach gewaltig, weil ich nach seinem Bild geschaffen bin, hat er mir Intelligenz gegeben, hat er mir die Fähigkeit eines Verhältnisses mit ihm geschaffen. Es ist genau, weil wir Menschen nach seinem Bild geschaffen sind. Die Tiere wurden nicht nach seinem Bild geschaffen, die Galaxien auch nicht, aber wir. Und das gibt uns einen unermesslichen Wert. Und ich wünschte mir, ich könnte das deutlich sagen über alle in der Welt, im Internet und überall. Hier ist die Quelle aller Werten. Und es gibt maßgebende Atheisten, Jürgen Habermas zum Beispiel in Deutschland, der sagt, dass dort finden wir die Quelle des menschlichen Wertes, die Basis von Menschenrechten. Und so, ich freue mich über 1. Buch Mose 1. Und es ist schade, dass eine Diskussion über die Bedeutung der Tage, obwohl wichtig, sehr oft schiebt beiseite, was viel wichtiger ist, die Aussage, dass wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind.
Und das ändert alles. Vielen, vielen Dank, Professor Lennox, für die Zeit, die Sie sich genommen haben.